Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Willkommen zu einem Bern-Einfach-Spezial aus Anlass von 4 Jahren Krieg in der Ukraine. Wir nehmen die Sendung auf am Dienstag. Es ist genau 4 Jahre her, seit Russland in einer unglaublichen Aktion die Ukraine angegriffen hat. Zuerst in Kiew und Kharkiv, später, wo die Schlacht verloren war. Ein grosser Angriff auf der ganzen Front im Osten und im Norden und im Süden. Der Krieg steckt aber fest. Nur, es ist weiterhin so, Russland greift fast täglich die zivile Infrastruktur in der Ukraine an, sowohl Spitäler, Schulen wie Energieversorgungsstationen. Ein riesiges Problem für die Zivilbevölkerung. Ich bin verbunden mit dem Martin Fussen von 1019.ch. Hoi Martin.
Ciao Dominik, hallo.
Ja, wir kennen uns vom Studentenverein her und ich habe 1019.ch auch schon unterstützt. Das ist ein Ukraine-Hilfswerk, aus dem Boden gestampft, 4 Tage nach dem unglaublichen Angriff. Martin, warum 1019? Was ist das? Was bedeutet das?
Ja, der Name ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. 1019 ist die Distanz von Zürich, wo unser Verein daheim ist, bis zur ukrainischen Grenze. Wir waren damals, wie wahrscheinlich viele, überrascht gewesen, wie nach das der Krieg ist eigentlich ist, wie nach das der in Europa ist, in der Schweiz ist. Und darum haben wir das für einen guten Namen gefunden für das Hilfswerk.
Ja, es sind nur 1000 Kilometer, das muss man ja wirklich betonen. Aber jetzt erzähl, wie haben wir das angefangen? Oder wieso hast du innerhalb von 4 Tagen das Gefühl gehabt, ich muss etwas machen?
Ja, es war speziell gewesen. Wir sind alle unter dem Schock gestanden, dass der Krieg ist losgegangen. Und wir hatten einen Anlass gehabt von unserer Studentenverbindung. Du hast gesagt, ich bin in einer Verbindung in Zürich. Ich habe an der ETH studiert und bin da weiterhin als Ehemaliger dabei. Und in der Verbindung haben wir einen Kollegen, der in Österreich ist aufgewachsen. Der ist in Wien aufgewachsen, hat in Wien studiert und ist in Wien in einer Studentenverbindung gewesen. Und die eine Verbindung, die hat schon seit mehr als 20 Jahren Kontakt in die Ukraine gehabt. Speziell nach Lviv, nach Lemberg, zu einer Verbindung da vor Ort. Und als dann die Vollinvasion ist losgegangen, haben die Leute in Lviv, die sind selber nicht gerade ganz direkt betroffen gewesen von den Angriffen, aber die haben die unglaubliche Fluchtbewegung erlebt. Also viele, viele Leute haben die Ostukraine verlassen, sind aufgebrochen, ohne viel dabei zu haben und sind in Richtung Westen geströmt und viele davon sind in Lviv vorbeigekommen am Bahnhof. Der Bahnhof ist komplett überrollt worden und die haben dann am ersten Tag wirklich beschlossen, wir müssen voran und haben am ersten Tag schlicht und einfach ein bisschen Tee verteilt am Bahnhof. Und mit der Zeit haben dann die aber gemerkt, ja, es braucht mehr. Also sie haben angefangen, den Leuten zu helfen, einen Schlafplatz zu finden, den Leuten zu helfen, Ausreise nach Polen zu planen, die wollen weiter wollen. Und sie haben auch angefangen, erste Leute medizinisch ein bisschen versorgen. Also das ist eine Studentenverbindung, das heisst, die haben auch ehemalige Leute dabei, die inzwischen Ärzte sind und haben angefangen, da den älteren, den schwächeren Flüchtlingen eine ganz einfache medizinische Versorgung zu bekommen. Haben aber dabei recht schnell gemerkt, dass das ihre Kapazität ein bisschen sprengt. Und haben dann, weil sie Kontakt hatten nach Österreich, die Leute in Österreich gefragt, ob sie nicht ein bisschen helfen könnten. Also mit Medikamenten, mit ganz einfachem medizinischem Material. Und die Österreicher, die Verbindung, hat dann angefangen, Geld zu sammeln. Und der Kollege, der aber auch bei uns dabei war, hat gefunden, da könnten wir eigentlich unterstützen. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Ich habe gesagt, machen wir. Wir haben angefangen, einen Namen aussuchen, eine Homepage machen und anfänglich zumindest mal in einer eigenen Verbindung ein bisschen Geld zu suchen.
Dann haben wir Geld gesammelt und was hast du denn gemacht? Also ich habe den Jahresbericht gelesen, sehr lesbar im Übrigen, allen zu empfehlen auf 1019.ch. Wir sind einfach losgefahren. Also ja, erzähl.
Genau, also im ersten Anlauf ist es eigentlich auf unsere Verbindung beschränkt. Unsere Verbindung hat ein bisschen über 100 Leute. Wir haben ein Rundmail gemacht, wie man das halt so macht. Wir haben in den Chat hineingeschrieben und haben gesagt, wir brauchen ein bisschen Geld, weil wir wollen die Kollegen in Österreich dabei unterstützen, der Ukraine zu helfen. Und das hat relativ schnell ein recht grosses Echo gehabt. Es hat da wirklich Mitglieder von unserer Verbindung gehabt, die tief ins Portemonnaie gegriffen haben. Also irgendwie am zweiten, dritten Tag haben wir 5'000 Stutz zusammen gehabt und haben das nachher eigentlich wirklich per Banküberweisung auf Österreich geschickt. Die haben in ihrer Verbindung einen Apotheker gehabt, der hat können Medikamente beschaffen und haben das nachher über eine bestehende Connection zu einer griechisch-katholische Kirche, also die haben eine Kirche in Wien gehabt und die haben Transport organisiert und haben das denen mitgegeben. Und dann sind die Medikamente so übergegangen. Das war eigentlich die erste Phase gewesen, so, ja.
Und irgendwann sind ihr selber angefangen zu fahren. Und es ist auch weitergegangen von Medikamenten zu anderen Hilfsmitteln oder so?
Genau. Das ist vielleicht in den ersten 4-5 Wochen ist es etwa so gelaufen. Und dann haben wir einerseits bei uns ein bisschen ausgeweitet. Der damalige Präsident vom Schweizerischen Studentenverein, das ist die Dachorganisation von allen Studentenverbindungen in der Schweiz oder von vielen Studentenverbindungen, hat das eine gute Idee gefunden, was wir da machen. Er hat gesagt, es ist eigentlich schade, dass das nur so auf eine Verbindung begrenzt ist, dass die wir doch ausweiten. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen, unseren Spendenkreis dadurch ein bisschen zu vergrössern. Also wir haben die Leute erfahrschreiben und haben das recht gut Echo gehabt. Und dann sind wir irgendwann, wie soll ich sagen, vor dem Luxusproblem gestanden, dass wir fast mehr Geld können sammeln konnten, als wir über den einen Kanal über Österreich und über die Transporte von der Kirche in Österreich können in die Ukraine schicken. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt müssen wir uns andere Möglichkeiten suchen und haben dann über die Verbindung in der Ukraine und dann auch immer weiter verästelt, Kontakte geknüpft. Vor allem dann auch nicht mehr nur in der Flüchtlingshilfe, sondern auch direkt an der Front. Also haben dann Kontakte geknüpft Richtung Kharkiv, Richtung Sumy, also ganz in Osten, wo wir mit Spitälern anfangen zusammenarbeiten. Und dadurch hat sich dann der Mix von den Sachen, die gebraucht wurden, ein bisschen verändert. Also eben am Anfang war das ganz einfache Medikament, wirklich der Hustensirup und Schmerzmittel. Und sobald wir aber dann angefangen, frontnähe Institutionen zu unterstützen, sind das komplexere Sachen geworden, komplexe medizinische Sachen. Und dann, wenn es auf den ersten Winter hin zu uns ging, auch immer mehr Stromgeneratoren, Batterien und so weiter. Das ist dann zu einem recht grossen Fokus geworden.
Wann bist du das erste Mal in die Ukraine gefahren? Auch ungefähr dann? Oder? Ja. Und was hast du erlebt? Wie war das?
Ja, also die erste Fahrt war erst im 23. Ja, man hat nicht recht gewusst, was einem erwartet. Die erste Fahrt habe ich so gemacht, da bin ich wirklich nur gerade über Grenzen. Also ich bin eigentlich nicht in der Ukraine gewesen. Ich bin durch Polen durch und nachher am Grenzübergang wirklich über die ukrainische Grenze, weil die ukrainischen Männer nicht können ausreisen konnten. Irgendwie 200 Meter in die Ukraine rein und die erste Autobahnraststätte oder Tankstelle und habe da mein Zeug den Ukrainer übergeben.
Also so schnell, du bist mit einem Büssli oder so gefahren, wie man sich
genau,
das Büssli vollpackt.
Genau, Büssli, vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Waren 2 Tage mit der Übernachtung in Polen, nachher wirklich in die Ukraine rein. Wir sind das zweite unterwegs, das andere auch ein Kollege von meiner Verbindung. Und haben die Sachen dann wirklich an der ersten Tankstelle, 200 Meter nach der Grenze, zu einem ukrainischen Team übergeben, das da ist, abholen.
Und seither bist du immer wieder da gewesen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich war jetzt insgesamt 6-mal gewesen. Wir haben ja als Organisation inzwischen über 100 Lieferungen, ca. 120 Lieferungen in die Ukraine gemacht. Wir haben verschiedenste Leute, die fahren. Also ein Kollege, der dabei ist, ist inzwischen glaube ich, etwa beim 50. Mal. Also der ist unglaublicher Einsatz. Ich persönlich bin 6-mal bis jetzt gewesen.
Also ihr sind alle, macht das neben euch einen normalen Beruf, muss man erwähnen. Also es ist ja nicht,
genau,
dass du irgendwie freie Zeit hättest, um hier und her zu fahren. Und ihr arbeitet auch mit Leuten zusammen, die vielleicht eben sowieso fahren. Also ihr probiert es möglichst effizient zu machen, oder neben eurem normalen Leben.
Ja, genau. Also wir sind inzwischen vor allem 5 Leute von der Verbindung, die das machen. Und alle 100% ehrenamtlich. Und ja, ist sicher die Zeit auch nicht gerade immer im Übermaß vorhanden. Und es braucht doch meistens so 5 Tage etwa braucht man für eine Tour.
Du hast gesagt, alles ehrenamtlich. Das heisst, wenn man spendet, kann man es nicht nur von den Steuern abziehen, sondern es ist auch 100%, die dafür eingesetzt wird. Ihr macht das fast ein bisschen extrem. Sogar der Jahresbericht steht unten dran. Den habt ihr also nicht aus Spendengeldern finanziert. Ehrlich gesagt, ich hätte euch das nicht übel genommen. Aber ihr zieht es einfach durch. Jeder Franken geht in die Ukraine. Es ist kein Franken bei dir oder bei jemand anderem oder eben nicht einmal bei einer Druckerei, die den Jahresbericht macht. Ich glaube, das ist aber auch noch, wenn man es so durchzieht, das zeigt dann halt wirklich ein zivilgesellschaftliches Engagement und nicht irgendwie Strukturen aufbauen, die kompliziert sind, wo eben Geld dann verloren geht, oder?
Ja, wir versuchen es sicher so einfach wie möglich zu haben. Wir haben dadurch, dass wir das Konto über den Studentenverein nehmen, haben wir auch eine gewisse Seriosität. Oder es ist nicht irgendein privates Konto, es ist ein Konto von einem grossen Verein, das anständig revidiert wird. Aber sonst versuchen wir sicher, die Strukturen so einfach wie irgend möglich zu halten.
Mhm. Insgesamt haben wir, glaube ich, bald 2,9 Millionen Franken an Spenden eingenommen. Ein grosser Teil von Privatpersonen, aber auch von Stiftungen oder so. Was sind das für Stiftungen, die euch Geld geben, damit ihr könnt dort helfen könnt? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja aber von den ersten 5'000 Franken schon wahnsinnig, wie das gewachsen ist.
Ja, wir sind selber überrascht gewesen. Also am Anfang haben wir euch gedacht, wir sammeln vielleicht 20'000 Franken und dann ist die Sache erledigt und nachher ist es gewachsen und irgendwie haben wir gesagt, ja, wenn wir doch auf eine gewisse Art können helfen, weil wir euch nicht aufhören. Und ja, Stiftungen sind so ein bisschen das zweite Standbein, während ca. 60-70%, je nach Jahr, von Privaten kommen, kommt der Rest von Stiftungen. Das sind verschiedene größere Stiftungen in der Schweiz und in Liechtenstein, wo wir am Anfang einfach mal abgeschrieben haben. Und wir haben dann recht bald gemerkt, dass es bei ein paar Stiftungen wie ein Bedürfnis gibt, zu helfen, dass die aber die Logistik nicht haben. Also die haben eigentlich durchaus wollen helfen, haben dort finanzielle Mittel gehabt, aber haben nicht so recht gewusst, wie. Und haben dadurch mit uns einen Partner gefunden, der schon Erfahrung hatte, wie er die Sachen überbringt, wo er Kontakte hatte in der Ukraine. Es war schon immer wichtig, sehr genau zu dokumentieren, was mit diesen Sachen passiert. Und das hat ein, zwei Stiftungen dazu verleitet, bei uns einzusteigen und uns zu unterstützen.
Wenn du oder deine vier Kollegen in der Ukraine sind oder wenn ihr Kontakt habt, was hören dir jetzt? Oder? Ich meine, der Krieg ist 4 Jahre alt mittlerweile. Niemand findet Krieg gut und toll, glaube ich. Ist die Ukraine kriegsmüde? Oder ist es, ja, wie ist die Situation? Ich meine, der Winter ist wahnsinnig hart gewesen, respektive ist noch. Bei uns in der Schweiz ist Frühling, aber in der Ukraine noch lange nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, das zehrt ja am Schluss auch an der Kräfte und am Willen zu überleben, oder?
Ja, definitiv. Also was mir immer wieder stark auffällt, sind die grossen Gegensätze. Also man erlebt wirklich die ganze Bandbreite. Man erlebt Ort, wo man hinkommt, gewisse Stadtteile in Kiew, wo ich jetzt gerade letzte Woche war, wo du kaum etwas vom Krieg merkst. Die Leute sind geschäftig unterwegs. Gerade den Tag durch, wenn man es nicht wüsste, merkt man nicht wahnsinnig viel vom Krieg. Und dann plötzlich kommt Nacht, es kommt ein Flugalarm, es kommt Angst zurück und die Situation dreht total. Viel extremer ist das Ganze natürlich noch in Rostukraine, was immer so ist. Und wenn ich mit den Leuten rede, ist es auch so, es gibt beides. Es gibt wirklich die Leute, die weiterhin sehr patriotisch eingestellt sind, die sagen, wir müssen das jetzt machen, damit dass unsere Kinder nicht müssen unter dem Joch von Russland leiden. Die gibt es immer noch, die Leute, die bereit wären, jederzeit ihr Leben für das zu geben. Es gibt aber schon andere, die sagen, ja, wie soll es weitergehen? Wie kommen wir aus dem Ganzen wieder raus? Die gibt es auch. Und was man halt schon merkt im ersten Jahr mit den Kontakten, mit denen ich geredet habe, vor allem in der Westukraine, für die ist der Krieg noch relativ weit weg gewesen. Das hat sich geändert. Inzwischen, mit jedem, den ich rede, hat irgendein Verwandter, irgendein Kollege, der gefallen ist oder der an der Front ist, also der Krieg ist, hat die Ukraine durchdrungen bis in den Westen.
Und was sind das? Also das bedeutet auch, dass man irgendwann mal will, dass das zu Ende geht oder so. Ja.
Ja, es ist sicher so. Also es sehnt sich jeder nach dem Frieden, aber wie gesagt, es ist halt auch immer die Angst da, ist es denn wirklich zu Ende, wenn der Krieg jetzt vorläufig mal aufhört? Oder kämpfen wir in 5 Jahren wieder gegen den nächsten russischen Angriff? Oder spätestens unsere Kinder müssen wieder das Gleiche erdulden? Das ist so die Angst, die da ist.
Das verstehe ich natürlich. Und ich glaube auch, das ist das Zentrale. Ein Frieden gibt es nur, wenn es echte Sicherheitsgarantien gibt. Ich habe Anfang Januar mal beim Nebelspalter aufgelistet, weißt du, alle die Sachen, die Russland in den letzten 30 Jahren der Ukraine letztlich versprochen hat, entweder in Erklärungen, aber auch in Verträgen und so weiter, und wo letztlich vor 4 Jahren alle gebrochen worden sind. Und ich habe auch in meinen wenigen Kontakten, die ich habe zu Ukraine, höre ich halt immer wieder, man vertraut halt jemandem, der so viele Zusicherungen gebrochen hat mit so einem Angriff, vertraut man natürlich eigentlich nicht mehr. Und, und darum ist man auch nicht bereit, einfach irgendeinen Frieden irgendwie zu unterschreiben, oder? Sondern man will halt eben sicher sein, dass es dann ein Frieden ist oder so. Ja. Wie ist es, vielleicht noch ein bisschen Reaktionen, die ihr habt von Leuten in Spitälern oder vor Ort oder so? Erzähl ein bisschen, was ihr dort erlebt, wenn ihr wirklich die Hilfe, die Generatoren, die Medikamente, auch ich habe gesehen, ärztliches Equipment oder so, das ihr dort hinbringt, medizinische, technische Geräte und so weiter. Ja, was gehört ihr da?
Ist noch spannend. Also einerseits sicher eine riesengroße Dankbarkeit für die Hilfe, die man bekommt. Was wir immer wieder merken, vielen Leuten ist es auch sehr wichtig, dass wir persönlich vorbeikommen. Die bekommen vielleicht von anderen Hilfsorganisationen auch mal irgendein Päckchen zugeschickt oder irgendeinen anonymen Boten bringt es. Aber gerade im Osten, gerade die Gebiete, wo mein Kollege, der jetzt eben über 50 Mal ist gefahren, hinkommt, sagt immer wieder, es ist euch so ein bisschen, dass ihr seid nicht vergessen worden. Es kommt wieder jemand, er kommt wieder in einem Monat. Also das Wissen, dass irgendwo jemand noch an sie denkt, weil sie haben häufig das Gefühl, sie seien vergessen worden. Nach 4 Jahren Krieg interessieren sich im Westen ja eh niemand mehr für sie. Und das ist, glaube ich, psychologisch auch noch relativ wichtig, dass man dann einen persönlichen Kontakt hat.
Was denken Sie über die Schweiz? Oder wie wichtig ist das, dass die Schweiz vorbeikommt?
Ist noch schwer zu sagen. Also, Ich habe einen Kontakt in Lviv, wo die Schweiz eigentlich relativ gut kennt. Sie ist Ukrainerin, aber sie hat einmal auf der Schweizer Botschaft geschafft. Und sie hat halt schon so ein bisschen den Zwiespalt. Einerseits kennt sie die Schweiz als Land von der guten Dienst, von der Hilfe, die sie durchaus macht. Andererseits ist sicher auch der Wunsch da, dass sich die Schweiz noch ein bisschen mehr einsetzen würde, im Sinne von mit dem Reichtum, was die Schweiz hat. Warum kommt nicht mehr? Also ein bisschen Kritik daran, dass man vielleicht sich teilweise ein bisschen hinter der Neutralität versteckt. Die ist sicher auch da.
Wie geht es dir? Hast du das Gefühl, die Schweiz macht genug? Oder hast du vielleicht sogar Kontakt gehabt mit Schweizer Behörden, sei es da oder in der Ukraine?
Nein, mit Behörden haben wir eigentlich nicht gross Kontakt gehabt. Es ist wirklich rein privat. Ich persönlich sehe es auch ein bisschen so. Ich verstehe, dass eine Schweiz mit ihrer Tradition, mit ihrer Neutralität jetzt nicht gerade kann von heute auf morgen Panzer liefern. Das verstehe ich irgendwo durch. Aber ich glaube, es gab schon Spielraum, für noch ein bisschen mehr zu machen. Gerade im humanitären Bereich könnte man, glaube ich, deutlich mehr noch machen. Und auch vielleicht das mit anderen Ländern die Ausführung von Waffen zu verbieten und so, finde ich schon ein bisschen grenzwertig, weil eine Neutralität in so einem Konflikt unterstützt meiner Meinung nach einfach den Aggressor. Wenn man da sich raushält aus dem Konflikt, dann ist es indirekt eigentlich zugunsten von dem, was gegriffen hat. Und da finde ich, dürfte die Schweiz ein bisschen mehr machen.
Das ist eine wahnsinnig gute Steilvorlage. Wir werden über die Neutralität natürlich auch noch diskutieren. Ich glaube auch, wir müssen auch diskutieren, oder? Wir haben Beim Jugoslawien-Konflikt hat man die Diskussion irgendwie nicht geführt. Man hat gesagt, ja, das ist irgendwie auf dem Balkan und so weiter. Und jetzt gibt es die Tendenz wieder. Ihr weist nur schon mit eurem Namen darauf hin, wie nah das die ganze Geschichte ist. Und ich glaube, wir müssen etwas nachholen, wo wir vielleicht in den 90er Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges, wo wir ja nicht neutral waren, sondern wir sind der Westen, wo wir ein bisschen rausgeschoben haben, weil wir nicht recht Lust hatten, darüber zu reden, weil wir auch wissen, dass vielleicht die Diskussion ein bisschen schwierig wird oder so.
Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Führen wir dann. Gut. Martin, danke vielmals für das Engagement. Es sei zur Unterstützung empfohlen, 1019.ch. Ich tue es unten dran verlinken auch. Geht dort schauen. Und eben 100% ehrenamtlich, 100% privat, zivilgesellschaftlich. Ja, ein grossartiges Engagement. Danke vielmals auch für das Bern einfach Spezial. Für eure Arbeit machen wir weiter, solange der Krieg dauert, oder wie ist das?
Ja, die Überlegung wäre eigentlich schon, dass wir nicht aufhören, solange wie es nicht braucht. Natürlich ist die Hoffnung da, dass es nicht mehr ewig ist, aber wir haben den Entschluss gefasst, solange wie es braucht, weiterzumachen.
Wunderbar. Danke vielmals, Martin. Noch einen schönen Abend. Weiterhin viel Spenden, viel Engagement, viele Leute, die euch helfen. Danke, dass ihr dabei bist. Und allen, die zugelassen haben, alles Gute. Geht auf 1019.ch schauen und schaltet wieder einschalten beim nächsten Bern einfach auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals und auf Wiedersehen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch